SWR 2. DRS 2 jetzt mit Perspektiven. Hinter der Augengrenze. In Perspektiven geht es jetzt um moderne hebräische Lyrik und Gott. Die renommierte Übersetzerin Anne Birkenhauer hat eine Auswahl moderner israelischer Lyrik ins Deutsche übersetzt. Dabei merkte sie, wie viel religiöser Anklänge, wie viel göttlicher Nachhall in diesen Texten steckt. Eine Sendung von Judith Wipfler.
Jerusalem. Auf einem Dach der Altstadt, Wäsche im letzten Tageslicht. Das weiße Bitttuch einer Feindin, das Handtuch eines Feindes, um den Schweiß seines Angesichts abzuwischen. Im Himmel über der Altstadt ein Drachen, am Ende der Schnur ein Kind. Ich sah es nicht wegen der Mauer. Wir haben viele Fahnen aufgehängt. Sie haben viele Fahnen aufgehängt, damit wir denken, sie seien fröhlich, damit sie denken, dass wir fröhlich sind.
Das Religiöse, das Göttliche in der modernen hebräischen Lyrik, das war jetzt Ihr Thema hier in Luzern, Anne Birkenhauer. Aber geht es eigentlich überhaupt ohne? Also kann man hebräische Lyrik machen ohne religiöse Anklänge?
Ich war vor 2 Jahren auf einer Dichterlesung mit einem meiner Autoren in Berlin im Jüdischen Museum. Da lasen verschiedene Autoren, mein Autor Eshkol Nevo und ein anderer junger israelischer Autor, der so um die 30 ist. Und einer der Journalisten fragte den jungen Autor, wie ist das denn mit dem Hebräischen? Dieses Bibelhebräisch, versteht das heute noch irgendjemand? Wie sehr unterscheidet sich denn eure moderne Sprache von dem Bibelhebräisch? Und der junge Mann sagte, Bibelhebräisch kann heute keiner mehr. Das kann man überhaupt nicht lesen, das ist eine völlig andere Sprache und die ist auch überhaupt nicht mehr relevant für uns. Und ich habe also geschluckt und gesagt, also das moderne Hebräisch, das wir heute sprechen, eben doch zu, ich bin kein Statistiker, aber zu 70% oder auf dem biblischen Hebräisch beruht. Und dass sich zwar die Grammatik ein bisschen verändert hat, aber der Grundstock dessen, der Sprache, die wir benutzen, ist immer noch die biblische Sprache, die Sprache, in der Gott mit den Menschen geredet hat, die Sprache, in der Gott die Welt geschaffen hat. Er hat sie nicht in irgendeiner Sprache geschaffen, sondern auf Hebräisch. Und er hat gesagt, Vayhi Or, und das Wort Licht. Dem kann man sich nicht entziehen als hebräischer Autor. Es sei denn, man ist wirklich so jung wie dieser Autor aus Tel Aviv und hat eine absolut weltliche und in gewisser Weise religionsfeindliche Erziehung genossen. Es bestehen heute enorme Berührungsängste, auch zwischen den intellektuellen Weltlichen mit der jüdischen Tradition, weil die jüdische Tradition oft in Israel sehr vereinnahmt ist von den Ultraorthodoxen. Und man meint quasi, ich würde ja vielleicht gern mal in so einem Gebetsbuch lesen, ja, könnte ja schöne Literatur drinstehen, aber dann muss ich doch erst gleich anfangen, Schabbat zu halten und mir einen großen schwarzen Hut aufzusetzen, so ungefähr. Also die Leute haben enorme Berührungsängste. Und so entsteht heute in Israel 2 verschiedene literarische Gesellschaften. Die eine, die auf dieses riesige Fundament von 3.000, 4.000 Jahren hebräische Literatur zurückgreifen kann und Leute, die Hebräisch im Grunde wie Englisch sprechen, die sich frei davon machen wollen und die versuchen, diese Schwingungen alle nicht mehr mitzuhören, die das Hebräische an sich mitbringt.
Es gibt sogar junge israelische Autoren, die sich so wehren gegen das Hebräische, dass sie sagen, wir schreiben nicht auf Hebräisch, wir schreiben auf Israelisch. Ist das auch ein Reflex gegen diese religiöse Überfrachtung, negativ gesagt, Untermalung, positiv gesagt, des Ivrit?
Ganz gewiss. Und es ist in vieler Hinsicht auch die Reaktion von jemandem, der sich überfordert fühlt, von so viel, man kann es auch verstehen, ja, von so viel Ballast, historischen Ballast, den man als junger Mensch, wenn man seine Sprache eigentlich nur als Kommunikationsmittel verwenden will, gar nicht haben will, denn man möchte doch seine eigene Stimme zum Schwingen bringen und gehört werden lassen. Und ich denke, das ist genau, was Sie beschreiben. Also israelisch ist genau hier das Gegenteil von Hebräisch. Wenn Leute sich so drauf kaprizieren, dass sie sich von diesen Wurzeln der Sprache abschneiden wollen. Das Spannende aber sind gerade die Autoren, die völlig modern sind, die keine religiösen Texte schreiben, die aber trotzdem ganz bewusst das ausnutzen, dass das Hebräische eben so schillert und eben wie eine, dass die hebräischen Worte im Grunde einen Schatten vorauswerfen. Man muss sie noch gar nicht gesprochen haben. Die hebräische Sprache ist eben nicht einfach ein Zeichensystem, was man benutzen kann und was keinen eigenen Wert hat, sondern die Worte bringen ihre Kontexte mit. Und es gibt eben viele Autoren, vor allem die älteren Autoren, so in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, bei denen ist es noch ganz typisch, die einen Text schreiben. Auf den ersten Blick liest man das und versteht das. Und plötzlich merkt man, der benutzt aber Formulierungen, die kennen wir aus der Bibel, und die sagen das genaue Gegenteil von dem, was er sagt. Und so kann ein hebräischer Autor einen inneren Konflikt wiedergeben, den man sonst eigentlich dadurch, dass man noch sehr viel Worte machen muss, nur wiedergeben kann. Das ist so, als ob man auf einen Sender plötzlich noch einen Störsender legt, der alles wieder in Frage stellt, was man gesagt hat. Und das ist einfach, das ist vielleicht die größte Besonderheit der hebräischen Sprache, dass sie immer polyphon ist. Weil man immer, auch wenn man heute irgendetwas sagt, die Vergangenheit dieser Wörter in anderen Situationen mitdenken kann. Und manchmal reden einem diese Wörter von sich aus quasi dazwischen, wenn man in der Lage ist, es zu hören. Und es gibt wirklich jetzt schon einige Generationen junger Leute, die diesen Störsender nicht mehr wahrnehmen, weil sie einfach nie oder nur ganz wenig Bibel im Original gelesen haben und nicht erkennen, was dahinter steckt.
Jetzt haben Sie ja schon ganz fest als Übersetzerin gesprochen. Das ist nämlich ein riesen Problem, wie ich jetzt diese Polyphonie von dieser einen Zeile schwarz auf weiß noch übersetzen soll. Also ich kann ja in der deutschen Sprache diese ganzen Assoziationen, die ja mit Großwerden, religiöser Sozialisation, Geschichte und so weiter zu tun haben, ja gar nicht aufrufen. Und Sie haben uns da eben ein Beispiel gezeigt, wie Sie das jetzt gemacht haben.
Den Uri Zvi Greenberg.
Kmo isha hayoda ki rabu alaik sameya ilag lieli, brach im rak tuchal, ולברוח לא אוכל, כי בבלחי ממנו בכם הנואשת, ובנדר בפי כגחלת לוחשת, לא אוסיב ראותו. אני שב ולב שנית ודופק על דלתיו, כאוהב המיוסר, כאילו איגרת אהבים לי חטב. Wie eine Frau, die weiß, wie mächtig ihr Zauber auf mich wirkt, spottet mein Gott, so flieh doch, wenn du kannst. Und ich kann nicht fliehen. Und ob ich schon flüchtete in verzweifelter Wut und zischelte im Feuer den Schwur, ich will ihn nie mehr sehen, kehre ich doch zu ihm zurück, klopfe an seine Tür, leidend wie ein Liebender, als habe er mir eine Botschaft der Liebe geschickt.
Bei diesem Gedicht von Uri Zvi Greenberg, das Gedicht ist 1924 geschrieben worden, das ist ja ziemlich frech, wenn man sich überlegt, 1924 über Gott zu schreiben, wie über eine Frau, die mit der Liebe eines Mannes spielt. Das ist schon ziemlich heftig, denke ich. Das Interessante ist, wenn man dieses Gedicht jemandem zeigt, der eine religiöse Grundbildung hat, dann sagt er sofort eine Formulierung auf Hebräisch, Evrach mimcha elecha, ich fliehe vor dir zu dir. Das ist ja die Bewegung, die dieses Gedicht zeigt. Man will weg von diesem Gott, der so grausam zu einem ist. Und man kommt einfach nicht los und kommt, obwohl man sich noch so wehrt, immer wieder zurück. Und diese Formulierung stammt aus einem mittelalterlichen Gesang, im Grunde aus einem philosophischen Text, Keter Malchut von Ibn Gabirol, das ist 10. Jahrhundert. In Spanien die islamisch-jüdische Kulturblüte. Der beschreibt diese Bewegung. Und das ist die Assoziation, die alle meine Freunde hatten, als ich ihnen gesagt habe, ich übersetze gerade dieses Gedicht. Und dann dachte ich ja, wie soll ich denn bitte, wer kennt denn bitte von meinen deutschen Lesern Ibn Gabirol? Wie soll ich das unterbringen? Und es geht natürlich nicht, weil man bei Gedichten keine Fußnoten machen kann. Sonst ist der Witz raus. Und beim Übersetzen merkte ich dann, dass da dieses »Und wenn ich schon fliehen würde in verzweifelter Wut«. Und plötzlich erinnerte mich das an den 23. Psalm und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Und dann dachte ich, jetzt hast du einen Rhythmus, das ist gar nicht der Inhalt. Hier geht es um Fliehen in verzweifelter Wut. Jetzt hast du einen Rhythmus, der eine ganz andere religiöse Stimmung einfängt, nämlich eine Stimmung von allergrößtem Gottvertrauen. Und die legst du jetzt als Störsender unter diese zweite Strophe. Und ob ich schon flüchtete in verzweifelter Wut und zischelte im Feuer den Schwur, ich will ihn nie mehr sehen. Und meine Hoffnung ist, dass ein deutscher Leser, der das Gedicht liest, man muss es dafür laut lesen. Man kann es nicht nur mit den Augen lesen, sonst sind alle diese Klang- und Rhythmuseffekte verloren, dass ein deutschsprachiger Leser, der das liest, irgendwie den Eindruck hat, das kenne ich doch irgendwoher. Und ob ich schon flüchtete, und mit diesem und ob ich, was natürlich von Luther ist, der es uns einfacher macht, uns an Psalmtexte zu erinnern, weil er diese wunderbare Sprache dafür geschaffen hat. Wenn ich das geschafft habe, dann denke ich, habe ich meine Arbeit als Übersetzer erfüllt. Denn ein Text, den wir lesen ja eigentlich nie einen fertigen Text. Der Autor hat zwar gesagt, das Gedicht ist jetzt freigegeben zum Druck, ich habe meine Arbeit getan, aber im Grunde lesen wir das Gedicht erst, kommt das Gedicht erst zu seiner Vollendung, wenn wir es in uns aufnehmen und wenn wir es mit offenen Augen und offenem Herzen im Grunde lesen und es in uns wirken lassen und Anklänge hochkommen lassen.
Das funktioniert, und ob ich schon flüchtete und ob ich auch wanderte, das funktioniert aber nur bei Leuten, die die Lutherbibel auch noch im Kopf haben. Jetzt haben wir in der Schweiz noch die Zürcher Bibel im Kopf, die Katholiken, die nochmal eine andere Übersetzung im Kopf hatten. Und dann haben wir natürlich das Gros der Leute, die gar keinen Psalm 23 mehr im Kopf haben. Und da haben sie eigentlich genau dasselbe Verständnisproblem wie die israelischen Autoren heute auch, wenn die hebräische Anklänge machen, die nicht mehr verstanden werden. Oder?
Ganz genau, ganz genau. Also die Verflachung der Religion durch den Verlust von Sprache und von Sprachtiefe, die haben wir wahrscheinlich in allen modernen Kulturen. Ich muss sagen, ich bin Luther wahnsinnig dankbar für seine Übersetzung, und ich bin, weil es eben im Deutschen so einen Stil hat, den man durchaus erkennt. Wenn man ein Luther-Zitat bringt, sieht man, das muss aus der Bibel sein, auch wenn man die Stelle nicht kennt. Und das ist so was Ähnliches im Hebräischen, ja, dass einfach die Form der Sprache schon an sich die biblischen Anführungszeichen drumherum setzt.
Ich würde jetzt gern direkt auf ein Gedicht zusteuern, und zwar von dem Aharon Shabtai, ja, weil das ein ausgesprochen säkularer Autor ist, ein linker Autor, auch so in der Kulturszene Israels sehr bekannt als Übersetzer des Altgriechischen. Also ein ganz pointiert linker, kritischer, säkularer, und ausgerechnet zwei Gedichte haben sie von ihm übersetzt. Beide Male wird ganz gezielt mit religiösen Begrifflichkeiten umgegangen.
In Jerusalem wird die Lösung für unsere Brüder, die Araber des Landes, entworfen und durchgeführt. Zerstören, rauben, fällen, enteignen, gefangen nehmen, exilieren, umbringen, demütigen, aushungern, verkümmern lassen, unterdrücken, schlagen, quälen. Und in Jerusalem wird auch das internationale Lyrikfestival stattfinden. Eine Reihe Nachtigallen wird antreten, wie Luftreinigerkästchen für die Toilette, und repräsentieren, wie tief das Hebräische gesunken ist. Vielleicht ein Thema für ein angeregtes Gespräch mit Herrn Milosch und Herrn Ashbury. Vielleicht werden Sie im Foyer des Hotels auch Expertisen hören von Vertretern der CIA oder Kollaborateuren der Autonomieregierung, die ihre eigenen Lyriker mit gestutzter Zunge in den Pferch einstellen. Ich hoffe, Jerusalem wird noch einmal die Stadt der Gerechtigkeit dann werden. Asmi Bishara und ich den Asphalt der Allenby-Straße mit Pflugscharen pflügen und auf diesen Erdschollen Kibbutzim für Araber und Juden gründen. Bis dahin ist Lyrik-Liebe Lyrik-Hass. Mit Abscheu wird die Lyrik auf ihre gefällige, schmeichlerische Sprache spucken. Wie gut, dass es Raben gibt. Und gut, dass die Fliege summt.
Ja, er ist da ziemlich wütend. Es ist ein Wütender, glaube ich, auch sonst.
Das sind alles biblische Wörter, ja, die er hier bringt. Und damit baut er das.
Die Schwerter zu Pflugscharen, die man aus Micha und ja, so kennt.
Ja.
Aber er wendet es eigentlich in dem Gedicht ja gegen eine revisionistisch-chauvinistische israelische Politik, ja, wenn ich ja. das so verstehe. Und das finde ich hochinteressant, dass er eigentlich mit biblischen Gerechtigkeitsbildern, eben Jerusalem, Stadt der Gerechtigkeit, Schwerter zu Pflugscharen, dass er genau mit diesen Vokabeln eine Groß-Israel-Politik da angreift. Das finde ich sehr spannend. Ist das Ironie?
Das ist keine Ironie. Er macht im Grunde, was die Propheten machen. Ja? Er nimmt die Texte, die im religiösen Alltagsgebrauch und auch im nationalen Alltagsgebrauch abgegriffen sind und die eben so gut im Mund liegen, ja? Wo man nicht mehr viel nachdenken muss, wenn man sie sagt, die ihren ganzen ethischen Sprengstoff verloren haben, weil sie so oft, so verlogen benutzt wurden. Und er nimmt diese Wörter, diese Anspielungen aus der Bibel, also die Stadt der Gerechtigkeit, er nimmt sie und stellt sie, hält sie uns nochmal vor, schlägt sie uns quasi ins Gesicht. Und er schreibt dieses Gedicht eben nicht wie ein Linker, in linker Terminologie, gegen die Groß-Israel-Leute, sondern er spricht mit den Worten der jüdischen Ethik, sprich der Bibel, sprich der Propheten. Und er hat hier wirklich, das ganze Gedicht hat ja so einen sehr prophetischen Ton. Am Anfang fängt es ein bisschen an wie ein Zeitungsbericht, aber dann bei dieser Verbreihe zerstören, rauben, fällen, enteignen, gefangen nehmen, exilieren, umbringen, das sind, jedes dieser Verben reißt ganze Assoziationsfelder auf, zum Teil biblischer Art, weil es Wörter mit biblischen Wurzeln sind, zum Teil über die Shoah, denkt man sofort. Viele dieser Wörter bringen auch diese Bilder rein. Und er spricht hier in der Sprache derer, gegen die er spricht. Ja? Er verwendet den chauvinistischen Sprachgebrauch. Er redet in der Sprache derer, die er angreift. Das ist eine zutiefst prophetische Haltung und Verzweiflung dem gegenüber, was er sieht, wie sich die Gesellschaft entwickelt.
Moderne hebräische Lyrik. In ihr schwingt das religiöse Erbe dreier Jahrtausende mit. Ob ein Autor das nun will oder nicht, im Hebräischen, so sagt es auch die Mystik, ist der Name Gottes eingeschrieben. Oder wie es Anne Birkenhauer im Gespräch sagte, jedes hebräische Wort wirft seine biblischen Schatten voraus. Moderne hebräische Lyrik. Das ist Lyrik der letzten 150 Jahre. Sie kreist um Themen wie den Aufbau des Staates Israel, besingt dessen Landschaften vom Galil bis hinunter zur Wüste. Das sind Texte, die in die Sprachlosigkeit angesichts der Shoah hineinsprechen, wie die von Dan Pagis. Das sind auch politische Gedichte, wie die bereits gehörten von Yehuda Amichai und Aharon Shabtai. Und das ist auch Lyrik von Frauen. Unter den rund 100 Gedichten, die Anne Birkenhauer für die Literaturzeitschrift Akzente übersetzt hat, stammt ein beachtlicher Anteil von Frauen, von Rachel, Selma, Lea Goldberg oder Dalia Rabikowitsch.
Wenn ein Mensch mitten in der Nacht aus einem Flugzeug fällt, kann nur Gott ihn aufheben. Gott erscheint bei ihm mitten in der Nacht, berührt den Mann, mindert seine Qual. Gott wischt sein Blut nicht ab, denn das Blut ist nicht die Seele. Gott streichelt seine Glieder nicht, denn der Mensch ist nicht das Fleisch. Gott beugt sich über ihn, hebt seinen Kopf und schaut ihn an. In Gottes Augen ist der Mann ein kleines Kind. Schwerfällig kommt er hoch auf alle Viere und will los und spürt dann, dass er Flügel hat, zu fliegen. Noch ist der Mann verwirrt, er weiß nicht, dass Schweben schöner ist als Kriechen. Gott möchte seinen Kopf streicheln, doch zögert er, will den Mann nicht schrecken mit Zeichen der Liebe. Wenn ein Mensch mitten in der Nacht aus einem Flugzeug fällt, kennt nur Gott das Ende des Falls.
Die Dalia Rabikowitsch schreibt eine ziemlich biblische Sprache ohne biblische Inhalte. Also sie schreibt keine religiösen Gedichte. Ich kenne im Moment nicht noch ein Gedicht von ihr, wo Gott drin vorkommt. Ihr Stil ist unverkennbar. Man erkennt in ihren im Original immer eine biblische Präzision und Kürze und eine biblische Ethik und eine Verpflichtung den Leidenden gegenüber, würde ich mal sagen. Sie hat eine ganz große Intensität und ist dabei unheimlich poetisch.
Und nochmal ganz anders schreibt die Lyrikerin Jochevet Bat Miriam.
Selbst zu dir finde ich keine Worte. Auf den Lippen erstarrt mir der Laut, Finsternis auf dem Gesicht, meine Tage wie ein Land, müde vom Harren. Doch erstrahlen wie Flügel des Morgenlichts, wie schlummernd weiße Blitze, in meinen Augen zwischen Lied und Lied tun verborgene Horizonte sich auf. Wirst sogar du nicht hören, wie unbändig ich schweige, wie schwer, und dass mehr als mein Reden zu dir mein Schweigen aufgewühlt stammelt? Größer als das Sichtbare ist, was man nicht sieht, und wundersamer als das Seiende, das Geheimnis des Nichts. Gib Gott, dass ich sehe, was hinter der Augengrenze wohnt. So lass meine Seele hüten die Schwelle zum Geheimnis des Noch-Nicht und hüll mein pochendes Schweigen in den Odem deines lebenden Geistes.
Bat Miriam ist 1902 geboren in Weißrussland und 1980 gestorben. Sie ist eine ganz wichtige Stimme, die aber eigentlich nur so in Lyrikerkreisen wirklich so bekannt ist. Sie ist, glaube ich, die wichtigste symbolistische, mystische Stimme in der neuen hebräischen Lyrik. Und sie und eben noch ein paar andere Lyrikerinnen dieser frühen Generation, die also in der Regel auch noch in Europa geboren sind und dann erst nach Palästina, Eretz Israel eingewandert sind, haben eine ganz unfeierliche Art, über religiöse Sachen zu schreiben, die sehr präzise ist, sehr, sehr feinfühlig ist und die Vorbild wurde für die jungen Lyriker der letzten 20 Jahre, sich wieder mit religiösen Fragen in der Lyrik zu beschäftigen. Wir hatten viele Jahre nur weltliche Lyriker. Das ist so ein Phänomen der letzten 20 Jahre, dass junge religiöse Leute, jetzt ist sehr schwer zu sagen, was religiös in dem Kontext bedeuten soll, dass junge religiöse Leute ihre religiösen Themen in Gedichten bearbeiten. Das ist neu und die beziehen sich wirklich viel auf Zelda und auf Jochevet Bat Miriam.
Was beschäftigt denn die zeitgenössischen jungen religiösen Autorinnen und Autoren? Was genau?
Die beschäftigt alles, was andere junge Leute auch beschäftigt. Nur unter einer etwas anderen Perspektive, denke ich. Diese ganze Trennung von religiös und nicht religiösen Autoren ist ziemlicher Humbug. Es gibt ausgesprochen religiöse und es gibt unausgesprochen religiöse, würde ich sagen. Oder dadurch, dass die hebräische Sprache die Sprache ist, in der Gott die Welt geschaffen hat, dass es die Sprache ist, die auf der Bibel basiert, kann man Gott und die biblische Geschichte und die Religion nicht wegdenken aus dieser Sprache. Jeder, der Hebräisch benutzt, irgendwie muss sich dadurch mit Gott auseinandersetzen. Das Interessante nur ist, was ich an diesen Gedichten auch zeigen wollte, dass man sich mit Gott auf Augenhöhe auseinandersetzt, dass man mit ihm ringt, dass es keine Anbetungen sind. Es sind Streitgespräche meistens. Und diese Art von eigenständiger Stimme gegenüber Gott und sich jetzt nicht ganz klein machen und ganz demütig, sondern selbst wenn man sehr demütig ist, sich sehr aufrecht hinzustellen und zu sagen, ich halte es nicht mehr aus. Und was soll das? Und warum so? Das ist, glaube ich, ein eigener Ton oder eben wie Schabtai das so interessant macht, dass jemand, der eigentlich für sich persönlich keinen Gottesbegriff hat, trotzdem von Gebet spricht.
Jahrelang wollte ich ein Gebetbuch schreiben. Und warum? Weil ich gelernt habe, dass auch das Massivste an einem dünnen Faden hängt. Weil ich erkannte, dass Sätze Bitten sind. Und weil ich erkannte, dass ich mit allem, was ich sagte, doch nur Danke gesagt habe. So dass ich nach und nach tatsächlich ein Gebetbuch schrieb. Es wiegt heute etwa 90 Kilo. Es wird bald 50 und gestern habe ich ihm Schuhe gekauft. Shanim al shanim bikashti lichtov sidur velama? Mishum shelamadeti shehamutzag beyoter talui al blima. Mishum shehamadeti al kach shemishpatim hem bakashot. ומשום שעמדתי על כך שכל מה שאמרתי ובכל מה שאמרתי לא אמרתי, אלא תודה. כך שטיפין טיפין אכן כתבתי את הסידור, והוא שוקל היום בערך 90 קילו. בקרוב ימלאו לו 50, ואתמול קניתי לו נעליים.
Das Gedicht Sidur, Gebetbuch, geschrieben vom nicht-religiösen linken Dichter Aaron Schabtai. Ein nicht-religiöses Gebet und doch Gebet, säkulare Anreden an einen abwesenden Gott. Für die Übersetzerin Anne Birkenhauer ist das etwas Typisches und doch Eigenartiges in der neuhebräischen Lyrik, provoziert durch das Hebräische selbst.
Und es gibt so hebräische Lyrik, die über Gott redet und ihn annimmt, obwohl sie erklärtermaßen die Leute nicht an Gott glauben. Dass man einfach erstmal, dass es ein Bedürfnis gibt, einem Du gegenüber etwas zu sagen, denn das ist Gebet. Gebet ist ja nicht ein Text, sondern es ist ein Moment der Begegnung zwischen dem Beter und jemandem, den man in der Regel nicht sieht. Das ist ein Grundbedürfnis und es ist vielleicht im Hebräischen aufgrund der ganzen Dialogform dieser Sprache noch stärker, und es ist sicher aufgrund der jüdischen Geschichte noch sehr viel stärker, dass Leute diese Form benutzen können, auch wenn sie gar nicht religiös sind. Und ich denke, das ist eine der Besonderheiten moderner Lyrik, und ich finde, da ist sie besonders spannend, wenn Leute eben außerhalb der religiösen Formen denken, aber diesen Gott einfach als historische Größe quasi oder historische Kleine, ja, annehmen.
Gegenüber. Es horcht das Herz, die Ohren lauschen. Kam er schon? Kommt er noch? Das Harren eines jeden Menschen birgt die Traurigkeit des Berges Nebo. Einander gegenüber, zwei Ufer, derselbe Fluss, felsenfest das Urteil, unerreichbar fern. Breite die Arme aus, ein jeder und sein Nebo auf weitem Land.
Heute Nacht lesen wir Gedichte, doch die Welt liest keine Gedichte heute Nacht. Auch in anderen Nächten liest sie keine Gedichte, selbst die schönsten nicht. Nie wird sich die Welt bereit finden, auch nur die schönsten unter den Gedichten zu lesen. Und selbst wenn wir sie drängen, wenn wir sie noch so drängen, ist sie nicht bereit dazu.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.